Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, ihr Lieben, mich bewegt seit einiger Zeit, und das wisst ihr auch, wenn ihr ab und zu da seid, das Thema Erweckung. Was ist Erweckung? Erweckung ist ein Neubelebung, ein neuer Aufbruch, ein geistlicher Aufbruch, den Einzelne erleben und den ganze Gruppen erleben und nachher ganze Landstriche erleben. Das ist, sowas gibt es auch heute, allerdings nicht in Deutschland. Also in China. Es sind noch nie so viele Menschen zum Glauben gekommen wie im Jahr 2017. Das können wir uns nicht vorstellen. In Asien, Afrika, Südamerika. Da gibt's Riesenaufbrüche, die wir aber in Europa noch nicht erleben. Wir erleben das noch nicht. Aber die gibt es. Und das sind ganz spannende Phänomene. Und wir haben Sehnsucht danach, dass wir das auch wieder erleben. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mit reinnehmen nochmal in dieses Thema. Früher hat man das so Erweckung genannt. Und die hat schon mal hier in Ostwestfalen stattgefunden, auch in Bünde stattgefunden, auch in Dünne. Und ich habe euch mal ein bisschen was aus der Kirchengeschichte mitgebracht, um euch da so, ja, darum mal Anteil haben zu lassen. Also, diese Erweckungszeit hier in Ostwestfalen, die fing so 1770, ist schon ein bisschen her, ich weiß, fing das an. So 1820 erlebte die so ihren Höhepunkt bis 1850, dann flaute das so langsam wieder ab und bis zu dem heutigen Zustand. Ja, das war eine unglaublich starke Bewegung. Zum Beispiel, wenn ihr hier auf den Hof fahrt, manche wissen das, und dann guckt ihr auf diesen Balken über der Dele, da findet ihr einen frommen Spruch, sag ich mal. Ne? So, das Jahr geht schnell dahin, der Ewigkeit entgegen. So, ach, möge doch der träge Sinn dies fleißiger erwägen, als brächte doch ein jedes Jahr viel neue gute Früchte da. Und damit sind nicht der Weizen gemeint, sondern den Leuten, die wussten Weizen und Kühe und Milch, ja, aber die hier gewohnt haben, die sagen, geistliche Früchte, dass wir geistlich wach werden und unser Leben davon geprägt werden. Das war übrigens, ist ein Liedvers gewesen, kam nicht aus der Bibel, ist ein Liedvers gewesen aus dem Gesangbuch aus Bethel. Auch Bethel ist in dieser Zeit entstanden, diese riesen Diakonieeinrichtung. Wir haben ja Bethel. Ich glaube, also in Deutschland ist es garantiert die größte Diakonieeinrichtung, also vielleicht sogar europaweit. Das ist ein Riesending. Wittekindshof ist damals entstanden, auch andere diakonische Einrichtungen. Die sind alle infolgedessen entstanden, die ganzen frommen Sprüche hier und so. Das ist unglaublich, wie das Fuß gefasst hat. So, und ich nehme euch mal so ein bisschen mit rein. Und zwar war so um 1770 kam ein Pfarrer nach Bünde, und der hieß Rauschenbusch. Tja, Rauschenbusch. So, als ein Mann des Gebets trug er seine Gemeinde, das ist ein bisschen nur diese alte Sprache, auf priesterlichem Herzen. Mann des Gebets trug seine Gemeinde, das heißt, der hatte die Leute, mit denen er geistig zusammen war, die hatte er lieb. Versteht ihr das? Und hat für die gebetet. Als ein gewaltiger Prediger erschütterte er die Sünder. Da muss man sagen, die Erweckungsbewegung, die hier stattgefunden hat, die hat ganz klar gesellschaftliche und persönliche Fehlentwicklungen angesprochen. Kriegen wir noch ein Beispiel. Da wird einem Angst und Bange, meint jetzt mal, was sie damals so gebracht haben und verlautbart haben. Aber das hat er thematisiert, und zwar öffentlich. Und wohin er kam, da lief das Volk ihm zu. Das muss eine unglaubliche Auswirkung gehabt haben, eine Attraktivität. Als ein Geistlicher, und jetzt hier, von fleckenlosem Wandel und unverrückter geistlicher Haltung erbaute er jedermann. Also der muss auch irgendwie so ein heiliges, reines Leben gehabt haben. So, das muss man nehmen. Bei dem irgendwie hat man das gespürt, der hat gelebt, was er gesagt hat. So. So ist es nicht zu verwundern, dass die Gemeinde, also in Bünde, in der besonders jetzt die Prozesssucht wie eine verheerende Seuche umherging, das heißt, in Bünde wurde gestritten wie die Kesselflicker und auch vor Gericht. Da hat einer, der seinen Nachbarn verklagt und die Familienlagen wegen Erbstreitigkeiten hatten sich in der Haare und weil Grenzsteine anscheinend verrückt waren und das nicht mehr stimmte. Also Bünde war dafür bekannt damals, dass ein Rechtsstreit nach dem anderen da geführt worden. Das war eine Hochburg. Muss man sich mal vorstellen. Wie eine verheerende Seuche war das hier. Kann man sich vorstellen. Was heißt das für eine Gesellschaft? Führ mal mit deiner Verwandtschaft einen Rechtsstreit. Da brauchst du das Thema Lebensglück nicht mehr zu bedenken. Das war's. Leg mal mit deinem Nachbarn im Rechtsstreit. Mach das mal. Also hoffentlich werden wir es nie erleben. Aber wie fühlt sich das an? Du siehst ihn jeden Tag, du wohnst daneben, du guckst drüber. Das ist doch schrecklich, da findest du keine Ruhe mehr. Und das war hier total weit verbreitet. Also, solche umherging. Aber das wurde jetzt verändert. Diese Veränderung fing gerade da an, wo zuerst der hartnäckigste Widerstand kam. Also dieser ganzen Erweckung, dieser geistlichen Aufbruch, da gab es besondere Nester hier, die dem gegenüber großen Widerstand geleistet haben. Gegen Botschaft von Bibel, Jesus, die waren. Was meint ihr, wo der härteste Widerstand kam gegen diese ganze Bewegung? Schätzt mal. Ja, klar, das kam immer aus der Kirche. Die waren ja alle in der Kirche damals. Die waren alle, 100% waren in der Kirche. Die waren alles Kirchenmitglieder, wo der Widerstand herkam. Aber wo? Örtlich verankert. Dünne. Jo. Nämlich in der Bauernschaft Dünne. Alles hier direkt nebenan. Bin ich zur Grundschule gegangen. War auch nicht immer alles einfach. Mit mir. Eines Abends trat ein Freund Rauschenbus fröhlich in das Pfarrhaus mit der Botschaft: Herr Pastor, ganz Dünne brennt. Brennt. Das war der Hammer. Wirklich, das ganze Dorf war erweckt. Andere Dörfer, die zu Bünde gehörten, folgten nach. Und die wahrhafte Umkehr der Gemeinde zu Gott wurde an den Früchten erkennbar, an den Folgen, an den Auswirkungen. So zogen mit den Jahren die Advokaten, also die Anwälte, zogen von Bünde fort, weil sie sagten, die Pastoren verglichen dort alle Leute miteinander. Das heißt, die Pastoren, die haben das miteinander geschlichtet, was noch übrig war. Stell dir mal vor, was für eine Veränderung. Ganz Dünne brennt. Geistliches Feuer entfacht worden. Aber auch weit über seine Gemeinde hinaus wurde die Kraft des von Rauschenbusch gepredigten Wortes empfunden. Die Bünder Kirche füllte sich immer mehr mit Gästen aus den umliegenden Gemeinden und Rauschenbusch, obgleich noch jung an Jahren, wurde zum Mittelpunkt für die ganze Umgebung und eine Säule, an die sich viele lehnten. Fremde kehrten oft und namentlich am Sonnabend, da fing das nämlich an, die mussten mal anreisen. Die sind ja nicht morgens ins Auto und dann in den Gottesdienst, sondern die kamen teilweise aus Raden erst bekannt. Die waren Stunden unterwegs zu Fuß, um dahin zu kommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich musste mal übers Wiengebirge rüber, gibt's ganz herrliche Erzählungen, wie die da alle übers Wiengebirge da rübergezogen sind und die schöne Landschaft da genossen haben, alle so ein bisschen romantisch verklärt, hat man so den Eindruck. Dann waren sie schon immer am Liedersingen und so auf dem Weg und so, ne? Dann haben die teilweise, sind am Samstag angereist, haben übernachtet und haben einen Sonntag im Gottesdienst. Wir haben so, was sind wir für Luschen? Das ist doch der Hammer, oder? Was die damals gemacht haben. Irgendwie abgefahren. So, ganz rein. Die Kirchen, die waren teilweise so voll nachher, das muss man sich mal vorstellen. Da haben die in der Kirchenbank, da haben sie die Kirchenbänke doppelt besetzt. Denkt man, wie geht das denn? Wisst ihr, wie die das gemacht haben? Also, so wie jetzt, die einen saßen. Und jetzt standen die anderen davor, zwischen den Bänken. Die standen. Also, ihr müsst euch mal vorstellen. Wir machen das mal so ein bisschen hier beim Heinrich, darf ich das weiß ich. Also, Heinrich saß, der kann man natürlich nicht ganz so bequem da mehr sitzen. So, die anderen standen. So. Alles voll. Da haben die teilweise 2000 Leute in die Kirche reingekriegt. Was meint ihr? Kennt ihr die Dünner Kirche? Wer kennt die Dünner Kirche? Riesenokolyt. Wisst ihr warum? Damals. Das sind ja Riesendinger, wo man denkt, und die waren doppelt besetzt dann. Da standen die, und dann haben die irgendwann die Plätze gewechselt. In Bünde waren teilweise so viele Leute in den Gottesdiensten, dass sie auch so in die Kirchen gar nicht mehr reingingen. Dann wurde es auf die Kirchhofvorplätze mitverlagert. Zum Beispiel die Laurentiuskirche, kennt ihr doch, ne? Die Laurentiuskirche. Und da ist doch das Pfarrhaus. Man kommt so, wenn du von unten jetzt Laurentiuskirche, liegt doch links das Pfarrhaus. Und ihr wisst doch, dieses Pfarrhaus hat doch so ein kleines Podest, so Treppe, Podest, Treppe. So. Und dieses Podest, das war nachher eine Kanzel. Da haben die da auch noch weiter gepredigt. Das kann man. Ja, wie willst du da Musik machen? Das geht ja gar nicht. Kannst ja die Orgel nicht mit rumschleppen. So, also was haben sie gemacht? Posaunenchöre. Da sind die Posaunenchöre entstanden. Das war absolut innovativ. Das war das Drumpad von heute, so ungefähr. Also, die waren unglaublich. Dann gingen die ganzen neuen Lieder los. Kennt ihr das Lied? Gott ist die Liebe? Komm, wir singen das zusammen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich's noch einmal. Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden der schweren Sünden und lag in Banden und kam nicht los. Diese Themen, das waren genau deren Themen. Unfreiheit. Gebundenheit, Süchte, Zwänge, den ganzen Dreck, den wir in unserem Leben da ansammeln können und in Bindung, sondern kam so, die Lieder sind damals alles entstanden. Da haben die so ein kleines Heftchen rausgegeben, ja, sag mal, mit den Kirchengesangbüchern, das hat nicht mehr so ganz funktioniert, da haben die so, ne, haben so kleine Heftchen rausgegeben, das war die Missionsharfe. Ja, klingt jetzt nicht so innovativ, aber damals, das Ding, Missionshafe, das hatte eine Auflage von, das wurde 83 Mal aufgelegt. 83 Mal. Von dem Ding sollen über 2 Millionen Hefte gedruckt worden sein. 2 Millionen. Ostwestfalen. So viele Leute gibt's ja gar nicht. Wir haben hier im ganzen Bereich, also heute, Bielefeld, Herford, Bünde, leben so ungefähr 600.000 Leute bis Minden. So ungefähr 600.000 Leute. Ja, damals waren das weniger. Da haben die Dinger 2 Millionen Mal gedruckt. Denkt man, was habt ihr denn damit gemacht? Das ist in die ganze Welt gegangen. Die hatten Missionsfeste hier. Hier sind Missionare ausgesandt worden nach Afrika. Die sind alle. Das ist unglaublich, was damals passiert ist. Ich finde es der Hammer. Und ich finde es der Hammer eben nicht Asien, sondern hier bei uns. Hier auf dem Hof. Der Micha, der weiß das noch ein bisschen. Ich glaube, dein Opa, ne?
Der war immer dienstags, Übungsstunde.
Da, also als der Opa von Micha, der wohnt hier vorne in der Bogenstraße, ist ja um die Ecke. Micha ist ja im Nachbarkotten groß geworden. So, ne? Also der Opa, der ist noch hier immer dienstags in die Bibelstunde, in die Stunde gegangen. So, das war noch ein Ausdruck. Wann war das ungefähr so Jahreszahl? Ich bin jetzt ganz schlecht so, was? 1980. Das waren immer noch Auswirkungen. Da muss man sich mal vorstellen, das waren immer noch Auswirkungen. Von damals, waren hier irgendwie so ein paar Stühle und sich da einen Kreis gesetzt da vorne, also da, wo wir jetzt unser Wohnzimmer haben, und haben sie hier Bibelstunde gemacht. Hier gibt's einen Wald, also wenn ihr mal ein bisschen durch die Matsche laufen wollt, geht ihr hier die Terstraße hoch und irgendwann hört ihr auf, ist links so ein Klinkerhaus, rechts ein verfallener Bauernhof, und dann geht er weiter, marschiert er tapfer weiter geradeaus, und dann nach, was weiß ich, 100 Meter kommt rechts ein Wald. Da haben die damals Gottesdienste gefeiert. Das ist unglaublich. Und das kann man sich auch vorstellen, weil das ist wie so ein Tal ist der Wald. Natürlich hat es da nicht immer freien Blick, weil immer Bäume vor waren. Aber die hatten ihren Spaß da. Die haben Musik gemacht. Da wurde gepredigt. Da wurde geistliche Gemeinschaft gehalten. Da wurden Leute ausgesandt in die ganze Welt. Das war hier. Ich finde das Hammer. Was hat die Leute getrieben? Jetzt ist das gerade bei dem Rauschenbusch, ist das wirklich hochinteressant, weil man hat ganz wenig Schriftliches von damals. Warum? Das waren, ich sag mal, das waren nicht die Künstler und Intellektuellen, die jetzt zum Glauben kamen. Was waren das für Leute? Das waren Landarbeiter, das waren einfache Bauern, das waren Handwerker. Die kamen alle zum Glauben, ja. Die geben ganz selten Gedichtsband heraus, solche Leute. Also, versteht ihr das? So, also es gibt kaum schriftliche Zeugnisse davon, weil das hat die Oberschicht nicht wirklich erfasst. Ein paar Leute waren dabei, die da auch Unglaubliches bewegt haben, auch Adelige, die müssen unglaublich was bewegt haben. Auch der von Bodelschwingh kam aus einer hochgestellten Familie, aber die breite Masse überhaupt nicht. Und deswegen hat man da auch keine schriftlichen Urkunden mehr von. Aber der Rauschenbusch, der hat ein Tagebuch geführt. Und da ist ein Tagebucheintrag erhalten geblieben und hat er zu seinem Geburtstag geschrieben. An einem seinem Geburtstag einen Tagebucheintrag. Und da gibt er uns Einblick, was ihn motiviert hat und bewegt hat, ein Teil dieser Erweckungsbewegung zu sein und zu werden. Ich trete heute in mein 35. Lebensjahr. Durch die Geburt aus Gott habe ich ein besseres Teil erhalten, als die natürliche Geburt mir geben konnte. Der denkt, woran denkt er an seinem Geburtstag? Der denkt er nicht, wie seine Mama ihn zur Welt gebracht hat, sondern da denkt er schon dran, meine Herren, dass ich geistlich neu geboren worden bin, dass ich ein neues Leben durch Gott bekommen habe. Das ist mein größter Teil. Gottlob, dass ich mit demütigem Herzen sagen darf, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das kommt aus der Bibel. Christus lebt in mir. Der hat sag das doch mal. Empfinde es mal. Der allmächtige Gott, voller Liebe und Wahrheit, der lebt in einem drin. Er ist außerhalb gestorben, aber er lebt in mir drin. Das erlebt er. Dazu hat der Herr Jesus seit 13 Jahren, obgleich nur erst in einem geringen, doch wahren Anfang machen können. Also seit 13 Jahren war er jetzt so gläubig dabei. Ne? Also er ist 35, kann man mal rückrechnen, 13, dann ist er mit 22 zum Glauben gekommen. Ja, ne? So ungefähr. Ich darf von Herzensgrund sagen, jetzt kommen ein paar Punkte, die ihn so bewegen. Dass ich ein armer Sünder bin und dass erstaunlich viel dazugehört hat, ehe ich mich in allem so habe kennengelernt. Also das ist die erste Wahrheit, die er über sich, sein Geburtstag. Jetzt guckt er zurück und sagt, das Erste, was hat dazugehört, ehe ich wusste, in mir steckt da nicht viel Gutes. Ich bin armer Sünder. Ich bin irgendwie zu allem fähig. Ne? Ich habe keinen Bock. Ich bin egoistisch, ich bin irgendwie mies drauf, ich will nur meine Bequemlichkeit haben, keine Ahnung, was es für ihn damals hieß. Aber das ist so die erste, das war eine harte Nummer. Aber ich bin froh, dass ich das begriffen habe. Zweitens, dass ich an Jesus Christus glaube, in ihm mein Alles gefunden habe und auch täglich suche und finde. Jetzt hier. Täglich suche und finde in ihm, habe ich mein Alles, dass ich das kennenlernen durfte. Das macht, 35. Geburtstag, daran denke ich, das ist so super, dass das passieren konnte. Dass ich sein Reich liebe und gerne die Wege gehen will, die er zu meiner Vollendung für nötig findet. So. Also jetzt guckt er auf das, was Gott heute tut, wirkt. Und sagt, hey, dass ich daran teilhaben kann, das ist der Hammer. Ich kann mitarbeiten, ich kann dienen, ich kann sein Reich ausbreiten, für seine Wahrheit einstellen, auch die ganzen Kämpfe, die damit zugehören, ja, aber ich bin dabei. Und jetzt gern die Wege gehen, also es ist kein Kopfglaube, sondern er sagt, Jesus, was soll ich heute tun? Hier, da ist das Haus abgebrannt. Was soll ich machen? Irgendwie, ne? Ich habe das Gespräch dort. Da ist jemand krank. Jesus, was soll ich machen? Das beschäftigt ihn. Dass diese Welt keinen Trost für mich hat und auch seit Jahren nicht mehr hatte, weder in ihrer Ehre, ne? Sagt er, nee, Ehre der Welt macht mich nicht satt. Du bist mein Trost, aber die Ehre vom Menschen, noch Beifall, noch Ruhm. Und was ich sonst besitzen mag, man nehme mir alles und lasse mir Jesus. Das ist schon ein Hammer, ne? Und lasse mir Jesus. Die Gnade lehrt und schenkt es, dass man wahrhaftig an ihm genug hat. Also ich finde das auch so schön. Dass man wahrhaftig an ihm genug hat. Der war auch verheiratet nachher und hatte Kinder und wird auch sein Familienleben beschrieben. Das ist auch irgendwie, das ist total erfrischend. Auch diese Herzlichkeit und so, aber trotzdem irgendwie erstmal Jesus. Das ist mein Ein und Alles. Und dann fünftens, dass ich der Heiligung im lebendigen Glauben nachjage und das verlorene Ebenbild Gottes, Jesus Sinn suche und mich herstellen lasse. Also Heiligung heißt, ich möchte jetzt heiliger werden. Gott ist heilig. Ich werde nie in dem Sinne sündlos komplett sein. Darum geht's aber auch gar nicht. Nein, ich bin ausgesondert. Ich lebe mit ihm und versuche mein Leben jetzt, mein Denken, Fühlen, mein Handeln irgendwie von ihm prägen zu lassen. Das nennt man Heiligung. Ne? Im lebendigen Glaube nachjagen und das verlorene Ebenbild Gottes, was Gott in mich geschaffen hat, dass das freigesetzt wird, dass ich zu dem Menschen werde, zu der Persönlichkeit, zu der Gott mich geschaffen hat. Ja? Hat Gott eine Posaune in dein Leben gelegt? Spiel Posaune. Ne? Hat Gott Kreativität in dein Leben gelegt? Fang an zu malen. Ich weiß es nicht. Kann man noch andere Sachen machen. Ne? Hat Gott dir einen Partner geschenkt? Liebe ihn vom ganzen Herzen. Hat Gott dir Kinder geschenkt? Ja. Go for it. Nicht 18 Jahre. Ein Leben lang. Das sind deine Kinder. Solange sie Gott uns hier auf der Erde lässt. Ja. Immer wieder. Und wir wissen, dass sie uns prägen. Das ist auch so ein Heiligungsinstrument, ne? Also, dass wir auf Reihe kommen. Ja. Diesen Abend ist mir bei dem großen Nordlicht am östlichen Himmel die Zukunft des Herrn so wichtig geworden. Jetzt, wisst ihr, jetzt erlebt er einen Impuls Gottes. Etwas Prophetisches. Er ist also an seinem Geburtstag. Das schreibt er abends in sein Tagebuch rein. Jetzt hat er irgendwie den Himmel angeguckt. Und Himmel ist nicht nur Himmel. Himmel wird jetzt auf einmal für ihn zum Reden Gottes. Jetzt kommt ein Zeichen Gottes da. Ne? Also er guckt den Himmel an, für die Zukunft des Herrn so wichtig geworden. Es hieß in mir, wenn er jetzt käme, so könnte ich ihm nur mit Freuden entgegengehen und dürfte mich von meinem Herzensheilande, das ist so die damalige Sprache, unmöglich fürchten. Mich dünkt auch, also ich denke, dass dies keine Sicherheit ist. Also so ungefähr, da bin ich mir sicher und da habe ich mal ein Recht drauf oder so. Nein, nein. Und dass ein zuversichtlicher Glaube so denken darf, das hat was mit Vertrauen zu tun, nicht mit Sicherheit. Sondern was aus einer Beziehung zu Gott heraus, wusste er, um meine Ewigkeit werde ich bei ihm verbringen. Finde ich interessant, dass man mal diese ganzen Geschichten hier so ein bisschen reingucken. Der Kerl, der hat mal eine Predigt gehalten, da steht ja auch drin. Also wenn man sich das vorstellt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und zwar gab es damals in Bünde jemand, der hat immer Brände gelegt. Und da fackelte ein Haus nach dem anderen damals ab. Und das gab ja nicht so eine Berufsfeuerwehr, wie wir heute haben. Sondern das waren Riesenschäden. Und es gibt an einem Tag, wo er sieht vom Fenster aus, dass wieder ein Haus abbrennt. Und man wusste eigentlich, wer es war, aber man konnte dem nicht dingfest machen. Das Erste ist, was er macht, er schickt seine Frau los und mit seiner Frau besprochen, dass die jetzt, die das Haus verlieren, zu ihnen nach Hause kommen. Und er initiiert eine Hilfsbewegung. Das Zweite ist, was er macht, der Gottesdienst ist an dem Sonntag rappelvoll, weil die Leute, die ganze Bevölkerung in Bünde ist aufgebracht. So. Und das Erste, was er dort macht, wird berichtet, er tut Buße. Über so ein Verhalten. Und zwar mit der ganzen Gemeinde. Sie demütigen sich und sagen nicht, der hat's böse gemacht, sondern wir kennen unsere tiefsten Abgründe in uns. Der eine macht so und der andere so, der eine früher und der andere später. Und wir tun Buße für all diese Motivationslagen, die wir in uns haben. Wir bekennen uns schuldig. Dann ist er beim Beten, hebt die Augen auf und sieht den Verdächtigen. Und vom Beten heraus spricht er, nicht den persönlich, aber guckt den an und spricht den an. Und betet, dass der Herr Erkenntnis geben möge und dass der Mann sich bekennen würde vor den örtlichen Behörden und seine Schuld bekennen würde und dann würde ihm vergeben werden. So. Und er sieht, der Mann rührt sich nicht. Und da sagt er in der Predigt öffentlich. Keiner weiß, wer es ist. Er hat ihn nicht adressiert, aber er hat ihn angeguckt. Und wenn er es nicht machen würde, dann sollte er ab heute mit seinem Leben vergehen. Und der Sonntag ist vorbei, er tut keine Buße und dann heißt es, er wurde von Tag zu Tag dünner und war nur noch ein Schatten. Hey, wir haben einen heiligen Gott und unser Leben ist wir sind nicht in der Sandkiste. Wenn ich streite, werden Menschen verletzt. Das hat Konsequenzen. Das ist ja nicht alles wirkungslos, was wir machen. Das hat alles Wirkung. Bin ich muffelig, hat das Wirkung. Bin ich fröhlich, hat das für andere auch Auswirkung. Leb doch mal mit so einem Dauermuffel zusammen. Da kannst du einen Strick nehmen. Das ist doch schrecklich. Das hat eine Auswirkung. Leb mal mit einem fröhlichen Menschen zusammen, der Hoffnung hat, der einen ermutigt. Mann, es gibt nichts Schöneres. Das ist doch alles kein Sandkastenspiel, was wir hier machen. Alles, was ich mache, ob ich Geld gebe oder nicht gebe, ob ich jemand Gastfreundschaft anbiete oder Gastfreundschaft verneine, das hat eine Wirkung. Das hat was mit Leben zu tun oder mit Tod zu tun. Mit Sterben und Zerstörung oder mit Vitalität und Hoffnung und Ermutigung. Und das haben die damals gewusst. Und die haben das Leben ernst genommen. So wie das Leben nun mal ernst ist und haben nicht gesagt, naja, da kann man natürlich immer alles von anderen Seiten noch sehen. Ja, diese, natürlich kann man das. Nur wenn eine Hütte abfackelt, fackelt eine Hütte ab. Wenn Streit da ist, wenn Rechtsstreitigkeiten, dann sind Rechtsstreitigkeiten, da kann ich nicht irgendwie sagen, naja, muss vielleicht auch noch alles irgendwie sein, muss ja jeder auch mal das sagen dürfen, was er denn will und so. Ja, stimmt, alles, aber da gibt's doch Grenzen. Und das haben die adressiert. Und haben's für sich erstmal angesprochen und den Lebensweg da gegeben. Das Wort Erweckung gibt's eigentlich so in der Bibel nicht. Das Thema Erneuerung gibt es, neues Leben gibt es. Ja, das ist uns auch vielleicht sprachlich viel, viel näher. Aber es gibt eine Stelle, da kommt das Wort wirklich drin vor. Vielleicht gibt es doch mehrere Stellen, weiß ich nicht, aber die mir eingefallen ist. Und zwar ist das Epheser Kapitel 5. Da wird ein Satz zitiert und der heißt, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Da haben wir, wach auf. Also das ist Epheser Kapitel 5, ab Vers 14. So, das ist so ein Weckruf. Wach auf, der du schläfst. Ne? Wach auf, oder nicht, ja, merkt man, wach auf von den Toten. Was ist das für eine Erweckung? Das ist Totenauferweckung. Also, warum wird das hier so gesagt? Weil er sagt, ey, wenn du nicht mit Gott lebst und nicht seinen Willen tust, dann machst du genau den Willen des Teufels. Dann bist du in der Zerstörung drin. Dann hast du die Hölle auf Erde. Ne? Also, dann bist du am Sterben. Steh auf. So, jetzt ist das mit Weckern so eine Sache. Ne? So, ich probiere das mal gerade. So, wir haben hier 12 Uhr jetzt. 12.27 Uhr. Ich musste das lernen, mit diesem Ding umzugehen, weil einer meiner Kinder brauchte meinen anderen Wecker. So, ne? Mit Weckern ist das so eine Sache. Also, schlafen kennen wir alle, ne? Man kriegt nichts mit. Außer Mütter kriegen alles mit. Aber ich meine, normale Menschen kriegen nichts mit. Die haben ja irgendwie so eine Radarantenne, das glaubt man ja gar nicht. Ne? Also irgendwie Auto habe ich aus der Weg, hört Marion schon, wer nach Hause kommt oder nicht. So, ne? Also ist so eine Sache. Und dann wird man. Ne? So, das ist auch so Wecker, kennt ihr das? Und dann wird man so irgendwie, wie werdet ihr wach? Seid ihr so bing-wach? Es gibt ja so Stehaufmännchen, ne? Die werden so bing-wach. Und es gibt so welche, ja, wie werden die wach? Schlummertaste. Bang. Irgendwie, ne? Philipps wird nochmal Schlummertaste. Die ganz hartgesottenen, die haben dann so in 5 Meter Entfernung den zweiten Wecker versteckt, dass sie also aufstehen müssen, um den dann zu erkriegen und so, ne? Also, es gibt so ganz, ganz unterschiedliche Wecker. Ne? Ich glaube, es gibt auch ganz unterschiedliche Weckrufe, die Gott für uns hat. Da gibt es nicht einen Weckruf. Der Rauschenbusch, der hatte seinen Weckruf. Und der, ich sag mal, der Feuerleger, der hatte seinen anderen Weckruf. Und ich glaube auch, dass damals Weckrufe anders waren als heute. Weil wir sind auch heute anders geprägt. Klingeltöne ändern sich auch. Ich könnte so ein paar abspielen hier. So, da gibt's ja so ganz harte und so ganz sanfte, so sphärische, so willkommen im Leben, schön, dass du da bist. Also ja, alles wird gut. Und mein so dröt, 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 Alarm, 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 so, ne? So, da gibt's große Unterschiede. Aber egal wie, und ich glaube, da gibt es eine große Individualität. Übrigens, das finde ich auch noch total klasse. Wenn du dich mit Erweckungsbewegungen beschäftigst, dann merkst du, originelle Typen werden geboren. Das merkst du richtig. Also manche haben Angst, auch wenn ich mich bekehre, dann muss ich so sein wie alle anderen. Ja, das ist, ich kann die Angst verstehen, nur genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dich bekehrst, wirst du zu einem Original Gottes. Weil du wirst von Menschen Furcht freigesetzt, du wirst erlöst, die Dinge, die Gott in dich reingelegt hat, dürfen endlich leben, du kriegst Mut dazu zu stehen, mag vielleicht 3 Jahre dauern, ne? Also, weil wir so Schisser sind, ne? Aber irgendwann geh dem nach. Und da gab es einen, das war so eher ein Knecht. Und da gab es viele Behinderte in der Erweckungsbewegung. Hochinteressant. Taube, Blinde. Und das war einer, der war gelähmt, der konnte nicht gehen. So, jetzt war der aber immer schön unterwegs für den Herrn. Was haben sie gemacht? Der hatte einen Esel. Da haben sie ihn auf den Esel raufgesetzt, der ist irgendwie raufgekommen. War gelähmt, der konnte nicht. So, und dann ist er los, ne, mit Menschen in Kontakt, hat sich Gottesdienste angehört, hat sich die Predigten gemerkt, ist zu anderen gefahren und hat denen die Predigten weiter erzählt. Was für ein abgefahrener Typ. Da ist er natürlich ab und zu auch mal runtergefallen vom Esel, oder? Klar, der war ja gelähmt. Haben sie ihn wieder raufgesetzt. Und weiter ging's. Irgendwann war der erste Esel tot. Kam der zweite Esel. Und dieser zweite Esel war eigentlich nicht reitbar. Aber wenn er, ich habe den Namen vergessen, Künsemöller oder so hieß der, wenn er auf den Esel kam, lief der Esel als Behinderter. Andere Gesunde hat er abgeschmissen, den hat er getragen. Was für eine Originalität. Stell dir mal vor, du mit dem Esel unterwegs. Kannst dir nicht vorstellen, ne? Das ist Freiheit. Ganz berührend. Als er starb, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, war es der gleiche Tag oder ein Tag danach, starb der Esel auch. Ich kann euch sagen, das ist doch wie, es gibt solche wach auf, der du schläfst. Werde zu dem Menschen, zu dem Gott dich gemacht hast. Wach auf aus deiner Angst und denkst, du wirst uniformiert. Nein. Weißt du, ob du morgen mit dem Esel hier durch die Gegend reitest? Wach auf, der du schläfst. Der Lebendige, wie soll der Lebendige, der uns ruft, uns uniformieren wollen? Das ist ein Widerspruch in sich. Der Lebendige will uns lebendig machen. Und wir werden dann lebendig, ne, wenn du in deiner Tonlage singst und dein Ding machst und zu deinen Kontakten hingehst und deine Kiste aufräumst, dein Leben. Da werden wir lebendig. Wach auf, der du schläfst. Wach auf von den Toten. Lass dich zum Leben erwecken. Ich glaube, wir haben ja so ein paar Handicaps. Da sind wir mehr oder weniger alle von betroffen. Das eine Ding ist Materialismus. Ne? Ist nichts Neues. Wir hängen am Besitz. Ich glaube, das gab es schon immer, aber das muss man sagen. Ne? Wir denken immer, lohnt sich das? Und lohnt sich das heißt, lohnt sich das finanziell? Ne? Also, das ist immer unsere Kategorie. Da sind wir unglaublich dran. Ne? Die schönere Haustür, der Nachbar macht eine neue Haustür irgendwie. Nach einem halben Jahr denken wir irgendwie, wir brauchen eine neue Haustür. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Es kommt einfach so. Ne? Also das ist ein Riesending, was uns so beschäftigt, was uns dumm hält, was uns vom eigentlichen Leben fernhält. Wir wohnen auch schön. Ich finde, Schönheit kann auch was von Gott haben. Ne? Will ich schön haben, um besser zu, schöner als die anderen? Oder will ich schön haben, weil Gott schön ist? Das ist ein Riesenunterschied. Gott ist schön. Gott ist sowas von schön. Mach's schön. Sei wie Gott. So, ne? Also ist eine ganz andere Motivationslage. Werde da lebendig. Also komm zu dem, was er da hat und dring da durch und damit auch so in diese Originalität rein. Das ist das Leben, was er hat. Wach auf von den Toten. Eine andere Gefahr, die wir unglaublich haben, das ist emotional tot zu sein. Also wenn man mal so in anderen Ländern gelebt hat, Myanmar, andere Länder, da gibt es auch viel Traurigkeit. Ja, aber das merkt man schon sehr schnell als Deutscher. Irgendwie können wir auch richtig Spaß haben. Und nicht erst irgendwie nach dem fünften Bier. Sondern da kann auch ganz viel Späßchen dabei sein, auf eine ganz andere Art und Weise. Also dass so Emotionalität viel mehr freigesetzt ist. Wie man denkt, was man nicht denkt, wie man fühlt, daran Anteil zu haben, sich über die kleinen Dinge des Lebens zu freuen. Das ist doch, wenn ich mich da angucke, wenn ich andere Männer angucke, dann merke ich, das ist aber auch alles sehr begrenzt. Das ist typisch. Du machst ein Gebet, auch unter Christen, machst eine Gebetsgemeinschaft. Ne? Und jetzt geht's darum, hey, sag ein persönliches Anliegen, was dich bewegt und wir beten dafür. Kennt ihr so, das gibt es auch, dass Leute nichts einfällt. Den fällt einfach nichts ein. Dann fällt ihnen vielleicht noch ein, ja, mein Nachbar ist krank. Ja, finde ich auch super. Aber bin ich? Wie geht's mir? Womit ist Gott mit mir gerade unterwegs? Bin ich wach? Bin ich emotional wach? Bin ich erweckt? Bin ich da freigesetzt? Kann ich das empfinden? Und ich weiß, es ist eine harte Nummer. Habe ich selber durchlebt und durchleide es auch immer wieder, dass ich merke irgendwie, es geht mir also ich kann schlecht schlafen oder so, aber ich weiß nicht, wie es mir geht. Da denkt man, Mensch, jetzt bist du 53, weiß nicht, wie es dir geht. Kann doch nicht wahr sein. 13-Jährige wissen oft mehr, wie es ihnen geht, als 53-Jährige. Da ist was verloren gegangen. Brauchen wir eine Erweckung. Wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Denn der Herr, und das ist ja hier die große Aussage, und Christus, deine Sonne, geht über dich auf. Also wenn wir über Neukonferenz denken, über eine Erneuerung, dann geht es um drei Dinge. Das erste ist, wir brauchen einen neuen Herrn. Wenn wir den Lebendigen erkennen, wenn die Sonne über uns aufgeht, hey, wenn wir einen neuen Herrn kriegen, dann findet eine Erneuerung statt. Ich werde nie vergessen, wir hatten ja früher mehr Schäfer als heute hier, ne? Leider. Also heute wenig, damals schon. Und da gab es auch den im Bruch. Mein Jahrgang kennt ihr noch. Ich sage nicht den Namen, aber der war super. Das war auch ein Original. Aber das heißt super, der war ein Original, sagen wir so. Und das werde ich nie vergessen, wie der hatte auch viele Rechtsstreitigkeiten. Hutschala. So, ne? Und das werde ich nie vergessen. Ich habe ihn mal am Bruch gesehen, der ist so schön flach, ne? Und dann stand, da hatte er wieder irgendwie einen Ärger mit einem. Und dann hat er so seinen Schäferstock, seine Krücke da hoch, Schafe da und die Hunde. Und dann brüllte er, ich lass mir nicht regieren. Versteht ihr das? Wir sind manchmal nicht so extrovertiert, aber denken genau das Gleiche. Das ist für mich einer meiner größten Glaubenszweifel, die ich kriege, dass ich auch beim Christen merke, viele machen letztendlich genau das, was sie wollen. Die leben ihren Stiefel. Die wissen, Gott möchte uns befreien zum Dienen. Und sie kommen nicht ins Dienen. Da ist für mich, sie wissen, Vergebung, Versöhnung wäre dran. Und da ist, sie wissen's. Genau, was dran wäre, und machen's nicht. Ich habe schon Geschichten auch von uns hier gehört, wo Leute genau wissen, Gott hat sich hierher geführt. Hat sich hierher geführt, haben eine Führung Gottes erlebt. Sie sind nie angefangen zu dienen. Das ist so. Wach auf, denn die Sonne geht über dich, da reinzukommen, eine Freisetzung zu erleben. Wirklich freigesetzt zu werden. Das nächste, was neu ist, ihr könnt das nächste Mal Epheser, ist, wir kriegen eine neue Identität. Wir werden selber Licht. Das sind die Erweckungsbewegungen von heute. Die haben oft dieses Thema Sünde, haben die auch mit drin, ganz klar, aber die haben ein ganz starkes Thema Identität. Wer bist du in Christus? Wer bin ich in Christus? Übrigens, viele Lieder, die wir heute singen, das sind so Ich-Lieder. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, ich, das Lied, was wir eben gesungen haben aus der Erweckungsbewegung, Gott ist die Liebe, das mich erlösen, das sind Ich-Botschaften. Manche regen sich darüber auf, sagen immer so viel ich, ja, aber wisst ihr was? Das Ding ist, ich muss erstmal meine Identität klar haben. Und ich glaube, die Lieder werden sich verändern, wenn wir als Christen unsere Identität gefunden haben, dann kommen vielleicht auch die Wir-Lieder. Aber ich glaube, da knapsen wir noch ran, dass wir noch gar nicht begriffen haben, dass wir das, lest das mal, erst die Sonne und wir sind das Licht. Ich weiß auch meine Sünde und so. Ja. Ja, ja. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du bist das Licht. Und die gehen dann raus. Und so ein Rauschenbusch, der haut da solche Klöpse raus. Und man denkt, wow. Ne? Neue Identität in Christus. Wir sind Sünder, aber Gott sieht uns nicht als Sünder. Er sieht uns als Geheiligte. Reingewaschen sind seine Kinder. Du siehst auch deine Kinder auch nicht nach ihrer Leistung. Sondern du siehst dein Mark. Das ist doch klar. Das ist doch, so sieht Gott uns doch auch. Das ist unsere Identität. Und dann das Dritte, was dort deutlich gemacht wird im Text, ist neues Leben. Neues Leben, eine veränderte Sexualität. Neue Lebensordnung. Leute, die geklaut haben, heißt es, hört auf zu klauen, fangt an zu arbeiten, verdient Geld mit euren eigenen Händen und gebt's den Armen. Das ist Veränderung. Ich war Kleptomane, musste immer irgendwie die Bleistifte und so irgendwie einsacken und so, ne, also irgendwie, oder die Pflastersteine, die irgendwo am Weg lagen, oder das Holz irgendwie, ne, immer irgendwie, das war so, irgendwie, das hat mich angeschmuckt, hab auch mich nicht schlecht dabei gefühlt, hab's einfach genommen. Jetzt sagt er, jetzt Veränderung, neues Leben. Fang an, du bist ein neuer Mensch, du bist ein Königskind. Klauenkönigskinder, da müssen wir richtig schlecht drauf sein. Ich meine, wir Königskinder haben ja alles. Also, Also brauchen wir nicht klauen. Ne? Brauchen wir nicht. Also, jetzt fang an zu arbeiten, verdien Geld und jetzt gibst du es auch noch ab. Jetzt gibst du den Armen. Ordnung in diesen Dingen finanziell, Ordnung in Ehe. Reden wir hier ganz wenig drüber. Wisst ihr warum? So ein heikles Thema. Total heikel. Weil gesellschaftlich sind wir in einem Riesenchaos. Alles ist möglich. Willst du deinen Hund heiraten, heirate deinen Hund. Ne? Das ist nicht unsere Katze, sondern das ist der Bruder von... Alles ist möglich. Ist alles möglich heute. Alles möglich. Zwei Männer, ja. Zwei Frauen, ja. Ist alles möglich. So, jetzt red doch mal rüber öffentlich. Kannst eigentlich nur verkehrt machen. Es sei denn, du sagst, alles ist möglich. Sobald du nicht mehr sagst, alles ist möglich, sondern Gott hat nur Ordnung. Und darin liegt das Leben. Das ist eine harte Nummer. Sex vor der Ehe. Unverheiratet Zusammenleben. Das sind alles Dinge, die es in der Bibel so zwar gibt, aber nicht von Gott gewollt sind. Jetzt können wir die ganze Reihe aufmachen. Und bei jedem Thema könnten jetzt hier 10 Leute aufstehen und sagen, schrecklich. Ich weiß das. Nur, wach auf, der du schläfst. Es gibt einen neuen Herrn. Es gibt eine neue Identität. Und es gibt ein neues Leben. Lass uns in das Leben reingehen. Stück für Stück, nach und nach. Es gibt Vergebung, es gibt Gnade. Und das Interessante ist, wenn wir diesen Weg gehen, mit aller Hinfälligkeit, mit allem Zweifeln, aber wir lassen uns nicht beirren. Der Auslöser von Erweckung war damals Rationalismus. Die Menschen haben gedacht und geglaubt, nur was du verstehen kannst, ist wahr. Wir sind heute wieder an der gleichen Stelle. Und da kam die Erweckungspredigung und sagte, nein, es gibt einen lebendigen Gott. Kreuzige deinen Verstand. Höre, nimm an und tu. Und du wirst das Leben kriegen. Und die Leute, die es angenommen haben, die wurden von Trägern von Gnade. Micha, Träger von Gnade. Du bist ein Träger von Gnade. Wenn wir das annehmen, das ist unbeschreiblich, was da passiert. Wir sind irgendwo, irgendwelche Dinge passieren, wir sind ein Teil dieses ganzen Prozesses und es wird etwas von der Kraft Gottes, von seiner Wahrheit deutlich. Und Dinge kommen nach und nach auch in Ordnung. Diese kleinen Schritte von drüber reden, Erkenntnis gewinnen. Mensch, da liege ich falsch. Ich möchte einen neuen Weg einschlagen. Komm, lass uns beten. Okay, und ich spreche dir dazu, die Vergebung, ein neues Leben. Leute empfangen eine neue Kraft und können den nächsten Schritt am Montag neu gehen. Und erleben am Montagabend, es fühlt sich cool an. So, das ist ein Prozess. Erweckung braucht Erweckte. Das ist so das, was er uns mitgeben wollte. Der Rauschenbusch war ein Erweckter. Und weil er seine Erweckung erlebt hat und gelebt hat, da konnten andere zukommen. Zur Erweckung braucht es nachher viele und das haben wir nicht in der Hand. Können wir heute Erweckung haben? Ja. Was brauchst du dazu? Erweckte. Die sagen, ich lebe mit Jesus. Ich mache ganze Sache. Ich höre und ich tue. Und ich bind mich ein und geh. Mehr nicht. Und er wird uns zu originellen Leuten machen. Der wird uns in eine Sphäre führen, in ein Erleben führen, was über unser Denken und Verstehen hinausgeht. Wenn man die Berichte liest, was sie an Wundern erlebt haben, boah, hey, ist immer noch der gleiche Gott. Es ist ein Teil der Geschichte. Ein Teil des Übernatürlichen. Mit dem übernatürlichen Gott, stellen wir vor. Da hat er so eine Gerichtsbotschaft und jemand verdorrt körperlich. Will natürlich keiner. Ne? Damit seine Seele in der Ewigkeit gerettet wird, so, ne? Damit er den Umkehrruf ruft. Aber eine Kraft Gottes ist unglaublich. Lieber Vater, du hast auch einen Weckruf für uns. Vielleicht hast du so den Alarm angeschaltet, weiß ich nicht. Oder so diese lockende Schlummertaste, dieses Komm, werd wach. Das Leben wartet. Ich lade dich ein. Du bist nicht allein. Es wird gut werden, es wird sehr gut werden. Das Leben wartet, der Lebendige wartet. Wir danken dir, dass du für uns da bist und für all das, was du uns für uns bereithältst. An neuen Liedern, an neuen Begegnungen mit Menschen, an neuen Aktionen, an neuen Begegnungen mit dir. An Veränderung in Lebensordnung hineinzukommen, die dir gefällt, die das Leben trägt. Wir danken dir, dass du uns ins Leben rufst. Danke, dass du uns wächst. Amen.